SRF 2 Kultur.
Wissen ist Macht. Diesen Spruch haben Sie sicher auch schon gehört. Er wird gerne zitiert von Politikern, Literaten, Journalisten und man findet ihn sogar auf Zuckersäckchen abgedruckt, als Anregung zum Nachdenken. Darunter steht dann jeweils Francis Bacon, Philosoph. Doch wer war dieser Francis Bacon? Das hören Sie heute in Kontext im Rahmen des Schwerpunkts Barock Mon Amour. Francis Bacon lebte nämlich im Frühbarock, also vor gut 400 Jahren. Seine Ideen, die wirken allerdings bis heute. Er forderte eine neue Art der Wissenschaft und damit legte er den Boden für die wissenschaftliche Revolution, ohne die wir heute weder Teleskope noch Antibiotika kennen würden. Francis Bacon, Vordenker der Wissensgesellschaft. Sie hören eine Sendung von Hanna Wick. London, 3. Mai 1621. Francis Bacon ist 60 Jahre alt und ein gestandener Gentleman. Er hat eine erfolgreiche politische Karriere hinter sich, einen richtigen Marsch durch die Ämter. Er war Kronanwalt, dann Großsiegelbewahrer und hat es schließlich bis zum Lordkanzler des Englischen Reichs geschafft. Auf einem Gemälde aus jener Zeit sieht man einen stattlichen Herrn mit Spitzbart, Hut und der typischen weißen Halskrause. Gerade ist er vom König mit dem Adelstitel eines Viscount geehrt worden. Nun beginnt sein zweites Leben. Und zwar mit einem Schuldspruch.
Erstens, dass der Lord Viscount St. Alban, Lordkanzler von England, eine Strafe von 40.000 Pfund zu zahlen hat. Zweitens, dass er im Tower gefangen gesetzt werden soll, solange es dem König gefällt. Drittens, dass er für immer unfähig erklärt wird, ein Amt, eine Stellung oder Beschäftigung im Staat oder Commonwealth zu bekleiden. Viertens, dass er nie wieder einen Parlamentssitz einnehmen oder in die Bannmeile des Hofes kommen darf.
Das Gericht verurteilt Francis Bacon wegen Korruption in 27 Fällen. Er hat Geldgeschenke von verschiedenen Seiten angenommen.
Das war nicht wirklich legitim, aber es war üblich. Und es ist dann gegen ihn, gegen Francis Bacon, ausgenutzt worden, dass er sich darauf eingelassen hat, von seinen Gegnern, um ihn ganz tief fallen zu lassen.
Das sagt der Wissenschaftsforscher Wolfgang Krohn von der Universität Bielefeld. Er hat viel zu Francis Bacon geforscht und ein Buch über ihn geschrieben. Francis Bacon gibt vor Gericht also zu, Geld angenommen zu haben. Er beteuert allerdings inständig, dass er sich nicht habe bestechen lassen. Nützen tut ihm das nichts. Manche Parlamentarier sehen ihn als Vertreter der Krone und wollen ihn loswerden. Sie schlagen Profit aus dem Korruptionsverdacht.
Der Verdacht, dass ich auch das Lied dessen singe, dessen Brot ich nehme, der ist doch immer dabei. Und heute würden wir alle sagen, nee, vorsichtshalber, keine Geschenke annehmen in Ämtern.
Francis Bacon hat Geschenke angenommen und sich im Parlament Feinde gemacht. Ein moralisches Vorbild ist er nicht gerade, sagt die Philosophin Ursula Pia Jauch von der Universität Zürich.
Francis Bacon hat einen sehr schlechten Ruf als Mensch, muss man einfach sagen. Er gilt als jemand, der seine Freunde instrumentalisiert hat, der bedenkenlos Gelder, also Korruptionsgelder angenommen hat. Und er sagt das übrigens auch, ach, ihr anderen nehmt auch Korruptionsgelder an, nur bei mir nutzen sie nichts. Also ich bin sozusagen unbestechlich, nehme das Geld aber trotzdem. Und das muss man sich vorstellen, das tönt heute schon ein bisschen absonderlich, hat auch damals absonderlich getönt.
Und so wird das Urteil vollstreckt. Francis Bacon wird all seiner Ämter enthoben, nur seine Titel darf der Lord Viscount St. Alban behalten. Er wandert ins Gefängnis, wenn auch nur für ein paar Tage.
Das ist eine Art Bruchstelle in seinem Leben. Er zieht sich nämlich zurück und beginnt eigentlich sein zweites Leben, für das wir ihn heute eigentlich kennen, nämlich dasjenige als Philosoph und eben auch Wissenschaftstheoretiker.
Francis Bacon zieht sich auf seinen Landsitz zurück und widmet sich ganz der Wissenschaft. Er schreibt und schreibt, enorm produktiv, denn er hat eine Mission. Er will die Wissenschaft reformieren. Ursula Pia Jauch.
Bacon ist ein ganz expliziter Kritiker der damaligen Wissenschaft, die eigentlich in einer furchtbar schulphilosophischen Dogmatik bestanden hat, in der es darauf ankam, die Sätze, die man vor 100 Jahren gesagt hat, wieder nachzuplappern und so weiter.
Nachplappern, das ist nichts für Francis Bacon. Ihm ist klar, die alten Zöpfe müssen weg. Er will eine moderne Wissenschaft, sagt Wolfgang Krohn von der Universität Bielefeld.
Wissenschaft im modernen Sinne ist in erster Linie Fortschritt, Erarbeitung neuen Wissens, sich widmen dem Unbekannten.
Für uns klingt das nicht revolutionär, doch zur Zeit von Francis Bacon ist es für Wissenschaftler absolut nicht normal, Neues zu erforschen.
Es gibt relativ zahlreiche Dokumente dafür, dass die Autoren sich dann auch dafür entschuldigen. Entschuldigung, dies ist ein neuer Gedanke. Aber ich weiß mich nicht anders auszudrücken. Ich finde es nicht in der gelehrten Literatur. So, das ist üblich, während in der Neuzeit ist das Umgekehrte üblich. Entschuldigung, das ist ein alter Gedanke. Eigentlich muss ich etwas Neues bringen. Aber ich habe zu etwas Wichtiges gefunden und möchte dies auch bewahren.
Zu bewahren, das ist nicht Francis Bacons Ziel. Er will zu neuen Ufern aufbrechen. Ein Sinnbild dafür ist das Titelblatt seines Hauptwerkes, der Instauratio Magna. Man sieht darauf ein Schiff, das mit geblähten Segeln zwischen zwei Säulen hindurchfährt. Es sind die Säulen des Herakles, ein Symbol für das alte Wissen der Antike. Darunter steht:
Viele werden hindurchfahren und das Wissen wird wachsen.
Das Wissen soll wachsen und darum fordert Francis Bacon eine neue Art der Naturforschung, sagt Stephen Chapin von der Harvard University in den USA, ein Spezialist für die Wissenschaftsgeschichte des 17. Jahrhunderts.
Die Naturgeschichte als eine Sammlung von Naturbeobachtungen gab es schon seit den Griechen. Doch Francis Bacon hielt diese Faktensammlung für schlecht. Er glaubte, dass viele der akzeptierten Fakten nicht geprüft waren, sondern nur Gerüchte, nur Klatsch und Tratsch.
Diesen wackligen Fakten und Gerüchten setzt Francis Bacon eine neue Methode entgegen, die auf Beobachtungen und Experimenten basiert. Er schreibt:
Der Mensch, als Diener und Erklärer der Natur, wirkt und weiß nur so viel, als er von der Ordnung der Natur durch die Sache oder den Geist beobachtet hat. Mehr weiß und vermag er nicht.
Der Mensch kann also nicht einfach spekulieren, sondern er muss die Natur beobachten, um sie zu verstehen. Forscher sollten mit präzisen Messinstrumenten Experimente machen, die überprüfbar sind. Sie sollten alle Resultate zusammentragen, sorgfältig analysieren, sich bei der Analyse vor den eigenen Vorurteilen hüten und erst dann Schlüsse darüber ziehen, wie die Natur funktioniert. Genauso ist es heute in den Naturwissenschaften Standard. Außerdem lehnt Francis Bacon die Kontemplation ab, also die beschauliche Betrachtung der Natur zum Selbstzweck, die in der Antike so beliebt war. Wolfgang Krohn:
Dieses Idol hält er für veraltet und für die moderne Welt braucht man eine aktive Wissenschaft, eine Erkenntnis, die darauf gerichtet ist, Nützliches zu bewirken.
Es geht um Nützlichkeit, also um Technik. Für Francis Bacon gehen Wissenschaft und Technik Hand in Hand.
Er wollte eine neue Methode der Erkenntnis durch Forschung. Und das machen wir uns heute auch nicht mehr so klar, weil Forschung so etwas Selbstverständliches geworden ist. Wissenschaft, ja, das ist Forschung. Zu seiner Zeit war diese Vorstellung eigentlich ganz ungewohnt, dass man sich, um Wissenschaft zu betreiben, auf das unbekannte Gebiet des zu Erforschenden einzulassen hätte. Und wie man dies tun kann, wie man etwas erkunden kann, was man noch nicht kennt, eine Art Paradoxie, das hat er versucht, mit seiner Idee der experimentellen Methode einzufangen.
Die experimentelle Methode, das ist die wichtigste Erfindung von Francis Bacon. Und darum gilt er als Vater der modernen Wissenschaft. Anders als sein Zeitgenosse Galileo Galilei oder später auch Robert Boyle und Isaac Newton ist Francis Bacon selber allerdings kein großer Experimentator. Stephen Chapin von der Harvard University:
Er macht selbst kaum Experimente, aber er empfiehlt seinen Kollegen, Experimente zu machen. Er redet also quasi nur, wie das die Methodiker eben so tun.
Mehr Theorie als Praxis, könnte man sagen. Doch es war eine Theorie, die es in sich hatte.
Wissen und Macht treffen bei den Menschen in einem zusammen. Denn bei Unkenntnis der Ursache versagt sich die Wirkung. Die Natur kann nur beherrscht werden, wenn man ihr gehorcht.
Da ist sie, die berühmte Formel: Wissen ist Macht, wenn auch in leicht anderer Form.
Also die genaue Wendung, die er vielfach in seinen Werken verwendet, lautet: Wissen und Macht werden in einem zusammentreffen. Mit anderen Worten, die Vision, dass Wissen und Macht koinzidiert, ist eine Zukunftsvision, die irgendwann aus unseren Erkenntnissen über die Wirklichkeit heraus sich bewahrheiten könnte.
In Zukunft irgendwann könnten Wissen und Macht dasselbe sein, sagt Francis Bacon. Wir leben heute in dieser Zukunft und nennen sie Wissensgesellschaft. Da haben Wissen und Macht tatsächlich viel miteinander zu tun, denn Wissen ist eine Quelle des Wirtschaftswachstums. Doch was meint Francis Bacon eigentlich mit Macht? Wolfgang Krohn?
Das ist in erster Linie im Denken von Francis Bacon Macht gegenüber der Natur. Das ist heute im Zeitalter der ökologischen Problematik auch sehr fragwürdig. Aber es ist in erster Linie Herrschaft über die Natur und nicht über andere Menschen.
Es geht also um die Beherrschung der Natur, und das hat auch eine christliche Komponente, sagt Stephen Chapin.
There is a profoundly Christian sense of what the extension of human power is going to be for.
Mehr Macht zu haben bedeutet für ihn nicht mehr militärische Macht oder mehr Profit. Für Bacon und seine Zeitgenossen war Macht eine christliche Verpflichtung. Im Paradies waren wir Menschen die Herrscher der Natur. Seit dem Sündenfall sind wir es nicht mehr, aber wir sollten es wieder werden.
Forschung ist für Francis Bacon ein Weg zurück ins Paradies.
Die Früchte der Wissenschaft werden uns wieder in den Zustand vor dem Sündenfall versetzen. Das glaubt Francis Bacon.
Er hat schon eine Wohlfahrtsvision. Die Wohlfahrtsvision ist, dass durch den Fortschritt von Wissenschaft und Technik das Glück der Menschheit befördert werden kann. Das ist für ihn eine ganz grundlegende, letztendlich durch den christlichen Glauben abgesicherte Überzeugung.
Das ist Kontext mit einer Sendung über den Philosophen Francis Bacon. Er lebt im Frühbarock und ist inspiriert vom christlichen Glauben und von seiner Idee einer modernen Forschung. Forschung soll Fortschritt bringen für alle. Sie soll nützlich sein. Am deutlichsten wird das in seinem kleinen Büchlein Neu Atlantis. Auch dieses Buch beginnt mit einem Schiff, das Neuland sucht.
Von Peru aus segelten wir über den Pazifischen Ozean in Richtung China und Japan. Mehr als 5 Monate lang herrschten leichte und sanfte Winde. Aber dann erhob sich ein kräftiger Süd-Südost, der uns, so sehr wir uns auch wehrten, nach Norden trieb.
Die Segler haben kein Essen mehr, sie bitten um ein Wunder. Und es geschieht. Sie können sich gerade noch zu einer Insel retten, einer besonderen Insel namens Neu-Atlantis, wo Francis Bacons Vision der modernen Forschung schon gelebt wird, sagt Ursula Pia Jauch von der Universität Zürich, eine Spezialistin für Barock und Aufklärung.
Das Spannende ist eigentlich, dass dort eine Wissenschaftsutopie stattfindet, nämlich, was Bacon beschreibt, ist die ideale Wissenschaftsinstitution, eine Insel, auf der ideale Wissenschaftsgesetze geprüft werden, in der die Unabhängigkeit der Wissenschaften schon stattfindet und in der keine alten Köpfe, die mit falschen und verstaubten Ideen den wissenschaftlichen Fortschritt behindern.
Der Philosoph denkt diese Utopie bis ins Detail durch. Da gibt es Gesundheitslabors, Versuchsgärten, zoologische Gärten, Wetterforschungsanstalten, unterirdische Labors, mathematische Institute, mechanische Werkstätten und so weiter. Alles, was wir heute in der Forschung kennen, zum Beispiel von einer Institution wie der ETH.
Auf Neuatlantis gibt es eine große Forschungsstation, mit vielen unterschiedlichen Forschungseinrichtungen auf verschiedensten Gebieten. Und diese Forschungseinrichtung ist der Produzent, der Motor der Erfindung des Neuen und ist zugleich eine isolierte Laboreinrichtung, also eine institutionelle Sonderwelt auf dieser Insel.
In dieser Sonderwelt haben nur die Forscher etwas zu sagen, niemand sonst.
Was bei Bacon auch erstaunlich deutlich formuliert wird, wenn man daran denkt, dass er einmal Politikberater war, ist eben genau der Punkt der Unabhängigkeit der Wissenschaften. Er sagt ganz klar, der König hat da überhaupt nicht reinzumischen und es gibt niemand, der irgendwie politisch oder gesellschaftlich von Bedeutung ist, der in der Wissenschaft was zu sagen hätte.
Nur die Forscher allein bestimmen, was sie forschen, wie sie es erforschen und auch zu welchem Zweck. Das heißt, die Forschung auf Neuatlantis ist völlig frei. Wolfgang Krohn:
Man macht sich gar nicht so schnell klar, was es denn für eine Gesellschaft bedeutet, sich auf so einen Grundsatz zu stellen. Forschung ist frei. Das ist ein ganz großes Gut, aber auch ein hoher gesellschaftlicher Preis. Man finanziert ein Unruheherd von ganz unbekannten Dimensionen.
Denn aus dieser Forschungsanstalt auf Neuatlantis kann alles Mögliche herauskommen und in die Gesellschaft hineinvagabundieren.
Und diese Zukunftsoffenheit betrachtet er fast im Sinne einer Wette auf die Zukunft. Ein Versprechen der Forschung auf Verbesserungen, ob diese Versprechen sich einlösen lassen, kann aber erst die Zukunft beweisen. Wenn ich also jetzt das Experimentieren zulasse, weiß ich nicht genau, worauf ich mich dabei einlasse. Und diese Paradoxie ist eigentlich die Paradoxie einer sich experimentell begreifenden Gesellschaft.
Eine Gesellschaft, die sich durchs Experiment weiterentwickelt. Das ist Francis Bacons Traum. Und dieser Traum begeistert viele Menschen nach ihm. So führen seine Ideen ziemlich direkt zur Gründung der Royal Society im Jahr 1660. Nach deren Vorbild entstehen in Europa viele weitere wissenschaftliche Akademien. Francis Bacon war ein Vordenker der Aufklärung und er war ein Vorbild für viele Forscher, von Isaac Newton bis zu Gottfried Leibniz. Es scheint, als sei die Welt damals, im Frühbarock, bereit gewesen für die moderne Wissenschaft.
Insofern ist natürlich Bacon auch im richtigen Moment gekommen, weil ohne ihn der sogenannte wissenschaftliche Aufschwung der Neuzeit gar nicht eingesetzt hätte.
Die Botschaft von Francis Bacon kommt zur rechten Zeit. Sie ist aber auch sehr gut vorgebracht.
Ich denke schon, dass er einfach ein brillanter Formulierer gewesen ist, also jemand, der an einzelnen Sätzen herumgefeilt hat, wie eben tatsächlich an einem Brillanten. Und wenn er damit fertig war, hat er ihn so aufblitzen lassen wollen.
Dieses Aufblitzen kann man besonders bei seinen Aphorismen beobachten, seinen kurzen Sinnsprüchen. Wissen ist Macht ist wohl der berühmteste dieser Sprüche, aber es gibt in Francis Bacons Werk noch viele andere davon, zum Beispiel:
Wer neue Heilmittel scheut, muss alte Übel dulden. Die Wahrheit ist die Tochter der Zeit, nicht der Autorität. Wer nach Rache strebt, hält seine eigenen Wunden offen.
Francis Bacon war ein richtiger Sprücheschmied und er wählte die Form des Aphorismus bewusst, sagt der Wissenschaftsforscher Wolfgang Krohn, denn er war der Meinung,
dass Wissen besser in Aphorismen formuliert werden kann, weil es, so ist seine Ausdrucksweise, mehr Appetit macht, damit weiterzuarbeiten, als jetzt eine lange Abhandlung, die von Anfang bis Ende vollständig sein möchte und sich in dieser Vollständigkeit dem Leser offeriert und der Leser sagt, ja, danke, das war gut, aber fühlt sich nicht animiert, weiterzumachen, fortzusetzen.
An Francis Bacons Aphorismen hingegen kann jeder irgendwie anknüpfen oder sich auch einfach herauspicken, was ihm passt. Darum gehört Francis Bacon heute zu den am meisten zitierten Philosophen des Barock. Stephen Chapin sagt es so:
Aphorisms are easy to remember. We can all say knowledge is power.
Aphorismen kann man sich gut merken. Wir alle können sagen, Wissen ist Macht. Das ist eine generelle Lektion. Wer zitiert werden will, der sollte sich was Zitierbares ausdenken.
Francis Bacon kann also knackig schreiben. Doch was er schreibt, ist keine seichte Literatur. Es hat Gehalt.
Er schrieb für alle jene Gentlemen, die sich um Staatsangelegenheiten kümmerten. Sein Argument war, Naturwissenschaft ist wichtig. Sie ist wichtig für den Staat und die nationale Macht. Er war der Einzige, der damals solche Dinge sagte.
Highgate, 9. April 1626. Seit seiner Verurteilung sind nur 5 Jahre vergangen. 5 produktive Jahre allerdings. Nun liegt Francis Bacon im Sterben. Warum? Wolfgang Krohn?
Die Anekdote, die dazu erzählt wird, besagt, dass er mit einer Kutsche unterwegs war, von einem Schloss zu einem anderen zu fahren, jemanden zu besuchen. Und dabei unterwegs ein Experiment machen wollte, nämlich die Konservierung eines Huhns, die Fleischkonservierung des Huhns durch Auffüllen mit Eis, Eisschnee.
Francis Bacon steigt also aus der Kutsche, besorgt sich ein ausgeweidetes Huhn und füllt es mit Schnee. Dann fährt er weiter.
Und bei diesem Experiment, so vermutet man, hat er sich erkältet, was damals gefährlich war. Und so war es dann. Er wurde bettlägerig und ist dann daran gestorben, sodass man sagen kann, ein Experiment hat sein Leben beendet, was für die experimentellen Visionen dieses Mannes dann eine schöne Metapher ist.
Eine schöne Metapher, die immer aufkommt, wenn von Francis Bacon die Rede ist. Mit gutem Grund, sagt Stephen Chapin.
Der Mann war so engagiert, so neugierig, dass er für die Naturwissenschaft gestorben ist. Wenn ich diese Geschichte erzähle, lachen meine Studenten immer, aber die Geschichte soll eigentlich nicht lustig sein. Damals war wirklich noch nicht klar, ob man Fleisch durch Kühlung haltbar machen kann. Das Experiment war also kein Witz.
Und so stirbt Francis Bacon an den Folgen seines vielleicht ersten und einzigen Experiments.
Wir waren nicht dabei, die Geschichten sind speziell. Sie sind erzählwürdig, es ist fast ein legendärer Tod. Ein bisschen lächerlich übrigens auch. Naja, wir wissen nicht, vielleicht war es so.
Auf ein bewegtes Leben folgt ein legendärer Tod. Damit endet die Geschichte von Francis Bacon, Lord Viscount St. Alban. Und doch lebt er weiter, weil sich auch heute viele Wissenschaftspolitiker und Forscher auf ihn beziehen. Wenn immer von angewandter Forschung die Rede ist, von Innovationen, Spin-off-Firmen und Patenten, dann steht Francis Bacon irgendwie Pate.
Bacon was made into a hero of industrial science.
Francis Bacon wurde zum Helden der industriellen Forschung, zum Helden der Technik und der Forschung im Dienst der Gesellschaft. Forschung sollte nicht einfach nur der Neugier dienen, sondern Technik und Profit bringen. Dafür haben wir ihn zum Sinnbild gemacht.
So erinnert sich die Nachwelt an Francis Bacon. Nicht an den unangenehmen Machtmenschen, sondern an den Visionär, der mit Forschung die Welt verbessern wollte. Er träumte von einer Insel der Seligen, einer Insel der Forscher. Heute ist dieser Traum teilweise wahr geworden. Es gibt Akademien, in denen Forschung frei betrieben werden kann. Wir als Gesellschaft finanzieren diese Forschung. Wir haben uns eingelassen auf die Zukunftswette und viel gewonnen. Dampfmaschinen, Antibiotika, Computer und so weiter.
Auch dank ihm hat die Naturwissenschaft einen phänomenalen Erfolg gehabt. Also wenn man sich das vorstellt, da vom späten 16. Jahrhundert bis jetzt ins frühe 21. Jahrhundert, was da alles passiert ist in der Naturwissenschaft. Das war das naturwissenschaftliche Zeitalter.
Die Philosophin Ursula Pia Jauch sagt wahr, weil sie glaubt, dass sich das naturwissenschaftliche Zeitalter nun so langsam dem Ende zuneigt.
Wir leben in einer Gesellschaft, in der alles, was ist, einen Nutzen haben muss. Und wir haben natürlich das Ende dieser Bewegung jetzt auch erlebt. Also Bacon steht für uns heute natürlich auch als Vertreter einer Anstrengung da, die auch ein Irrweg ist, wenn man sie nur alleine durchführt. Es ist nicht so, dass alles nutzen muss.
Ein bisschen mehr Kontemplation würde uns heute vielleicht gut tun. Kommt hinzu, dass Forschung und Technik auch Schaden anrichten können. Denken wir etwa an die Atomkraft oder den Klimawandel. Der Wissenschaftsforscher Wolfgang Krohn:
Die Kosten hat Bacon völlig unterschätzt. Also wenn wir heute diese Modernisierung von Gesellschaft auf der Basis von Forschung bilanzieren würden, würden wir Schaden und Nutzen sehr ambivalent bilanzieren. Während er der Meinung war, ach, sich darauf einzulassen, das ist doch nicht so teuer. Das kostet uns ein bisschen Forschung. Und wenn dann nichts bei rauskommt, dann sind die Kosten nicht so wahnsinnig hoch gewesen. Wenn dabei viel bei rauskommt oder etwas grundlegend Neues herauskommt, ist der Gewinn riesengroß und ich habe einen hohen Wettgewinn sozusagen.
Für Francis Bacon gilt, richtig probieren geht überstudieren, wenn man es vereinfacht sagen will. Er glaubt an den Fortschritt und revolutioniert damit die Welt. Francis Bacon, Vordenker der Wissensgesellschaft. Das war eine Kontextsendung von Hanna Wick über einen Philosophen des Frühbarock, der sich eine experimentelle Gesellschaft erträumte und dessen Traum wahr geworden ist. Der Barock war also mehr als Perücken und Puder, da entstanden Ideen, die unsere Gedankenwelt bis heute prägen. Die wichtigsten dieser Ideen haben wir für Sie in einer Liste zusammengestellt auf srf.ch/barock. Natürlich ist da auch Francis Bacon mit dabei.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.